Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Burak Yilmaz, Pädagoge und Autor. Und für Burak Yilmaz ist es Ehrensache, sich gegen Antisemitismus einzusetzen. Ehrensache, kämpfen gegen Judenhass, so heißt sein Buch. Der Sohn aus türkisch-kurdischer Familie hat mit muslimischen Jugendlichen das KZ Auschwitz besucht. Das ist dann ein Beispiel für seine Arbeit, der aber natürlich viel wichtige, ganz unspektakuläre, gründliche Vorbereitung vorausgeht. Guten Morgen, Herr Yilmaz.
Hallo, ich grüße Sie. Guten Morgen.
Nun hat sich in den letzten Monaten ja wirklich die Welt verändert durch den Überfall der Hamas vom 7. Oktober und durch den Krieg in Gaza. Hat sich dadurch auch Ihre Arbeit, hat sich dadurch Ihr Leben verändert?
Ja, mein Leben hat sich extrem verändert und zwar so, dass man eigentlich durchgehend arbeitet und wenig Zeit für Freunde und Familie hat. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen von letzter Woche. Da hatte ich morgens einen Vortrag im Gefängnis zum Thema Antisemitismus vor 50 Gefangenen und bin dann im Anschluss zum Integrationsministerium nach Nordrhein-Westfalen gefahren, um eben über die Lage in Schulen zu berichten. Und dann hatte ich danach noch eine Abendveranstaltung, die öffentlich zugänglich war für alle. Und ja, dieser Tagesablauf, der ist seit Monaten so und ist auch wirklich eine große Belastung und man hat leider wenig Zeit für die Ängsten im eigenen Leben.
Da freue ich mich, dass wir heute Morgen ganz in Ruhe reden können. Sie sind uns aus Köln zugeschaltet. Burak Yilmaz setzt sich gegen Antisemitismus ein als muslimischer Pädagoge und Autor in Jugendgruppen, in Schulen. Manchmal hält er auch Vorträge in Polizeihochschulen oder in Haftanstalten. Man muss gehen, wo es weh tut. Das haben Sie uns vorab gesagt. Ist das sowas wie ein Lebensmotto?
Ja, ich glaube schon. Also vor allem dieses Lebensmotto, Konflikte auszutragen, das ist etwas, was ich schon in meiner Familie gelernt habe. Also ich bin in einer türkisch-kurdischen Familie aufgewachsen, wo es auch viele Konflikte gab und ich eine sehr, sehr politische Kindheit hatte. Und da gab es nicht dieses, wir haben einen Luxus, unpolitisch zu sein, sondern man geht halt in die Konflikte rein, in die Auseinandersetzung rein. Und ja, ans Eingemachte, also da, wo es halt eben wehtut. Und das ist ja dann quasi in meine Gedankenwelt übergegangen.
Das ist natürlich eine Stärke für Ihre Arbeit, dass Sie wissen, wie es sich lebt in Migrantenvierteln, wo das Geld knapp ist, wo die Unsicherheit oft groß ist, wo manchmal auch Koranschulen den Ton vorgeben. Sie sind aufgewachsen in Duisburg-Maxloh. Was ist das für ein Ort?
Ein wunderschöner Ort. Ein Ort, der sehr divers ist, sehr unterschiedlich ist, sehr solidarisch ist, auch sehr chaotisch und durcheinander ist, muss ich sagen. Und ja, also man wächst eigentlich so auf, dass man aufmerksam durch die Welt läuft. Dass man irgendwie guckt, wie sind die Menschen, dass man lernt, Menschen zu lesen, dass man in unglaublich unterschiedlichen Lebenswelten ist. Also wenn ich überlege, die Freunde, die ich hatte, stellen Sie sich vor, Sie besuchen einen Kumpel, bei denen ist Religion total angesagt und dann unter denen wohnt aber eine Familie, die zwar auch muslimisch ist zum Beispiel, aber halt gerne mal Alkohol trinkt, gerne mal feiert. Also auch innerhalb der Community ist eine sehr, sehr schöne Diversität. Und ja, bis heute ist es halt so, dass es mein Zuhause ist, dass ich mich dort am wohlsten fühle und gleichzeitig aber auch merke, wie Menschen von außen leider diesen Ort sehr stigmatisierend wahrnehmen.
Irgendwann hat mal jemand nachgezählt und kam auf 90 Nationen, die da oft mit, manchmal gegeneinander leben. Und aus Ihrem Buch habe ich genommen, offenbar gab es als Kind auch ordentlich Spaß. Viel draußen in den Höfen der Häuser. Die hatten sogar unterschiedliche Namen. Da wusste man immer gleich, wo man ist, oder?
Ja, also das war die größte Arbeitersiedlung in Duisburg und wir hatten so Innenhöfe gehabt und so verschiedene Blöcke und es war super spannend und wir haben diesen Innenhöfen halt Namen gegeben.
Also zum Beispiel?
Zum Beispiel, also Alman Malesse war der Hof der Deutschen, wo halt eher so die Deutschen in der Mehrheit waren. Dann gab es Laz Malesse und Laz ist eine Volksgruppe im Norden der Türkei, in der Schwarzmeerregion. Dann gab es noch Alevi Malesse, also dort, wo viele Aleviten gelebt haben. Und das war für für uns als Kinder halt super spannend, einfach durch diese Welten da zu schlingen. Und ja, auch so das Ganze so als Kind einzuordnen, was man ja irgendwie so als Erwachsener jetzt so ein bisschen viel mehr begreift, warum man das so als zur Orientierung gemacht hat.
Leicht war es aber nicht. Ihre Eltern haben viel Wert auf Schulbildung gelegt und sie müssen eine sehr resolute Mutter haben, Herr Yilmaz, die, als es um die weiterführende Schule ging, gesagt hat, ich gehe hier nicht weg, bevor mein Burak die Gymnasialempfehlung nicht hat. Woran drohte die denn zu scheitern?
Ja, es war ein Schock für mich, dass alle Kinder im Stadtteil auf einmal eine pauschale Hauptschulempfehlung bekommen haben. Und ich war zum Beispiel jemand, der in Deutsch sehr gut war. Ich hatte einen Kumpel, der in Mathe sehr gut war. Und unsere Eltern haben dagegen rebelliert. Die haben gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Kinder, also wir wollen, dass unsere Kinder eine gute Bildung haben. Und gerade meine Mutter, mit der man sich nicht anlegen sollte, hat dann bei meinem Grundschuldirektor, also meine Eltern waren dann bei ihm im Büro und meine Mutter hat einfach gefragt, ob es an der falschen Herkunft liegt, die ihr Sohn mitbringt. Der hat sich dabei total ertappt gefühlt. Und dann hat sie gesagt, ich werde den Raum ohne gymnasiale Empfehlung nicht verlassen. Mhm. Und dieses Kämpferische von den eigenen Eltern halt so zu sehen, das prägt einen natürlich.
Dann haben Sie aber weitergelernt in einem katholischen Gymnasium, sind nachmittags zusätzlich in die Koranschule gegangen. Wie war das für Sie, so als Junge, als Jugendlicher, von verhältnismäßig klein auf an, die Welt von ja auch zwei unterschiedlichen religiösen Lagern aus gespiegelt zu sehen?
Also zwischen dem Stadtteil und meinem Gymnasium, wo ich war, liegen nur 2 Kilometer und für mich war das ein Paralleluniversum. In dem Stadtteil, in dem ich aufwuchs, waren viele Muslime, viele Aleviten. Es war sehr migrantisch geprägt und ich war auf der Schule der einzige muslimische Schüler und musste dann auf dieser Schule den anderen meine eigene Religion erklären. Und als ich dann zurückkam in den Stadtteil, musste ich dann meinen Freunden das Christentum erklären und war ständig in so einer Vermittlerrolle. Und es war eigentlich eine sehr, sehr starke Belastung. Also wenn ich überlege, der erste Gottesdienst, den ich besucht habe in der Schule in der 5. Klasse, und da sehen sie auf einmal, wie Jesus am Kreuz hängt, der überall blutet, im Gesicht, am Körper, an den Füßen und der gekreuzigt wurde an ein Kreuz. Ich habe das als Kind gesehen, ich hatte so eine Angst gehabt. Ich konnte mir nicht vorstellen, wie kann man in einem Gotteshaus einen Menschen so darstellen? Also warum hängt hier ein Toter am Kreuz ganz über dem Altar? Und das hat mich völlig verängstigt. Und dann noch diese Orgelmusik, die wirklich so in den Körper eindringt. Mhm. Das hat mich zutiefst erschüttert und wirklich große Ängste in mir ausgelöst. Aber da hatte ich halt das große Glück gehabt, dass ich einen sehr aufmerksamen Klassenlehrer hatte, der ja mein Schockzustand in der Kirche beim ersten Gottesdienst gesehen hat und mir auch viel erklärt hat. Also er wusste selber auch viel über den Islam, hat dann in der Klasse den anderen auch nochmal vieles so erzählt. Aber sie sind jeden Tag in Milieus unterwegs, die völlig konträr zueinander stehen.
Zugleich war Ihnen fanatisches Denken selbst nicht fremd. Burak Yilmaz, Sie beschreiben sehr anschaulich in einem Buch, wie Sie selbst so drauf waren als Teenager. Ein Beispiel, viele Jahre her, 2001, die Anschläge auf die Türme des World Trade Centers. Viele Verschwörungstheorien im Umlauf. Endlich hat es mal jemand den Amerikanern gezeigt. Das rotierte auch. Und der kleine Burak klebt sich ein Bild der brennenden Türme ins Kinderzimmer. Und als der Vater das sieht, macht er sie zur Schnecke. Was war das für ein Moment?
Ich glaube, das war der Moment, also ich habe noch nie so einen Anschluss von meinem Vater bekommen wie in dem Moment, weil ich zu dieser Zeit einfach mit 14 völlig überfordert war. Also nach dem 11. September ging es nicht mehr darum, Terror zu verurteilen, sondern den Islam zu verurteilen, die Muslime zu verurteilen. Wenn ich draußen mit muslimischen Freunden war und wir den Stadtteil verlassen haben, haben wir so Graffitis gesehen, wie zum Beispiel Islam gleich Terror. Und das hat eine persönliche Krise in uns allen ausgelöst und keiner hat uns irgendwie aufgefangen. Und damals waren diese Propagandavideos im Netz sehr, sehr neu. Und die haben uns total emotional abgeholt. Also wir haben uns da wirklich reingefressen nach der Schule in diese ganzen Videos. Und diese ganzen Inhalte, ja, also auch diese islamistische Ideologie, die hat uns eine Antwort gegeben auf das, was gerade in der Welt passiert. Und dann habe ich mir irgendwann als wir die Zeitung nach Hause bekommen haben, den Wochenanzeiger in Duisburg, und ich diese brennenden Türme auf der ersten Seite gesehen habe, war meine Frage, warum werden die Menschen in Afghanistan nicht mal abgebildet? Mhm. Wie kann das sein, dass niemand über die Toten in Afghanistan spricht? Und dann habe ich mir dieses Bild ausgeschnitten, in meinen Kleiderschrank reingeklebt, damit es auch nicht meine Eltern sehen. Und ja, irgendwann hat mein Vater die Wäsche bei mir eingeräumt. Hat das Bild gesehen und ist völlig an die Decke gegangen. Also er ist selber gläubig, und eine Sache hasst mein Vater am meisten, wenn Menschen Religion instrumentalisieren für Terror.
Das war eine Scharnierstelle in Ihrem Leben, und Ihr Vater hat ja sehr, sehr wertvoll für Ihr ganzes Leben da reagiert. Haben Sie je überlegt, es gab ja auch andere Reaktionen, haben Sie je überlegt, was aus Ihnen geworden wäre, wenn Papa Sie stattdessen in den Arm genommen hätte und gesagt hätte, gut, mein Sohn? Hätte das Leben doch ganz anders weitergehen können.
Ja, hätte, glaube ich. Aber
gut, dass es nicht war.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass, also ich habe mir das auch schon mal überlegt, aber eigentlich ist das so, also gerade auch jetzt, wo ich auch mit vielen muslimischen Eltern auch gearbeitet habe, zum Beispiel deren Kinder sich radikalisiert haben, die Eltern sind ja selber davon entsetzt. Die sind selber davon geschockt. Mhm. Also ich habe es noch nie erlebt eigentlich, dass dann Eltern gesagt haben, ja, finde ich super, geh mal richtig den Weg da entlang, sondern eher, dass sie sagen, ey, ich bin total überfordert, der ist nicht mehr zugänglich, der macht die Schotten dicht. Ich kann nicht mehr mit dem reden, der redet nur noch so Floskeln. Und das ist eine große Überforderung auch für die Eltern, und meine Eltern, die sind ja halt auch eben so damit umgegangen, dass all das, was mich bewegt hat zu der Zeit, was mich wütend gemacht hat, also auf dieses Leid in der Welt kam ich auch nicht klar. Ich kam nicht drauf klar, warum haben wir in Europa alles und die Menschen in Afrika gar nichts. Ich kam nicht drauf klar, warum auf einmal die gesamte Religion da zum Abschuss freigegeben wird. Und dann habe ich diese Wut, die ich hatte, aus Papier gebracht, habe die immer in den Kühlschrank geklebt, und meine Eltern haben dann beim Abendessen, sind die halt auf diese Fragen halt eingegangen. Und das waren eigentlich sehr, sehr schöne Gespräche, an die ich mich erinnere, wo meine Eltern mich auch immer wieder dazu eingeladen haben, die Perspektive zu wechseln. Also ich habe mich immer wieder über die Ungerechtigkeiten auf der Welt aufgeregt, und dann hat mein Vater gesagt, dass wir ja im Jahr 2000, also weil sein älterer Bruder lebt halt in New York, und wir haben halt im Jahr 2000 im Sommer New York besucht und waren selber auf dem World Trade Center ganz oben drauf. Und dann meinte mein Vater, was wäre denn, wenn dieser Anschlag ein Jahr vorher passiert wäre und wir gestorben wären? Und das war so eine Frage, die hatte ich halt vorher nicht im Kopf.
Dann verändern sich Blickwinkel. Wir sind im Gespräch mit Burak Yilmaz, einem muslimischen Pädagogen, Sozialarbeiter, Autor. Und sein Buch Ehrensache, Kämpfen gegen Judenhass, beginnt mit einem ziemlichen Knaller, Herr Yilmaz. Sie waren Lehramtsstudent in einem Jugendtreff, ist ein paar Jahre her, Tür fliegt auf und ein paar Jugendliche, die Sie auch kennen, stürmen rein mit Hitlergruß und antisemitischen Parolen. Sie schmeißen die raus, aber fröhlich rufen die ihnen hinterher, wir sind Antisemiten und wir werden das auch bleiben, daran kannst du nichts ändern. Mhm. Ist das auch so eine Scharnierstelle in Ihrem Leben gewesen?
Ja, das war eine Situation, die mich eigentlich dazu bewegt hat, mich vertiefter damit zu beschäftigen, was ist eigentlich Rechtsextremismus, was ist Antisemitismus. An diesem Tag, an dem das passiert ist, gab es eine Anti-Israel-Demo in meiner Heimatstadt in Duisburg. Und diese Demo wurde organisiert von türkischen Rechtsextremen, also den Grauen Wölfen. Und es sind auch Islamisten mitgelaufen und deutsche Rechtsextreme und linke Antiimperialisten. Also das war wirklich eine
bunte Mischung.
Ja, genau. Also eigentlich Leute, die sich ja gegenseitig die Köpfe einschlagen müssten, aber plötzlich sind sie deren Best Friends. Und diese Demo ist völlig eskaliert, weil der Demonstrationszug hat vor einem Gebäude, ist er stehen geblieben, wo eine Israel-Fahne hing. Und dann haben sie angefangen, antisemitische Parolen zu rufen, auch Adolf Hitler im Chor gemeinsam zu rufen. Und anstatt dass die Polizei die Demo halt auflöst, stürmt die Polizei selber das Gebäude. Sie stürmt die Wohnung und nimmt die Israel-Fahne runter, und der Mob unten auf der Straße jubelt und tanzt und klatscht und schreit. Mhm. Und ich hatte Jugendliche gehabt, die eben auf dieser Demo waren und die direkt nach dieser Demo ins Jugendzentrum reingeplatzt sind und eben dann ihre antisemitischen Parolen da gebrüllt haben. Und das war für mich etwas, wo ich gesagt habe, was ist da eigentlich passiert in der Stadt? Wie kann das sein, dass auch die Polizei sowas macht, also anstatt die Demo da aufzulösen? Mhm. dass sie da eben noch die Stimmung mit befeuert, indem die eine Israel-Fahne runternehmen. Und dieser Tag hat nicht nur in dieser Stadt halt viel ausgelöst, sondern halt eben auch bei mir im Jugendzentrum und auch bei mir persönlich.
Das ist ein paar Jahre her, wie die Arbeit heute ist, darüber reden wir noch. Aber Sie sind damals zu dem Schluss gekommen, ich fahre auch mal mit muslimischen Jugendlichen nach Auschwitz. Und ist das eine Sache, die hat bestimmt einen Vorlauf? Man stellt sich da nicht hin als Jugendarbeiter und sagt, wer kommt mit, nehme ich mal an. Wie kam es dazu?
Also es ist eigentlich aus einer sehr spontanen Idee heraus entstanden. Mhm. Ich habe also nach diesem Fall von dieser Demo habe ich erstmal 3 Jahre lang viel Biografiearbeit mit denen gemacht. Ich hatte zum Beispiel viele palästinensische Jugendliche, kurdische Jugendliche, die zum Teil auch staatenlos waren. Also da ging es viel um die eigene Diskriminierung, um das eigene Erleben, aber es ging auch um Antisemitismus. Und im Jahr 2012, 3 Jahre später, hatte ich eine muslimische Jugendgruppe gehabt, die alle von ihrer Gesamtschule, von Gedenkstätten Fahrten pauschal ausgeschlossen wurden, weil die Lehrkräfte dachten, muslimische Schülerinnen und Schüler sind per se antisemitisch und wenn wir die jetzt noch mitnehmen nach Auschwitz, dann kann das nur nach hinten losgehen.
Wenn wir uns diesen ersten Besuch mal anschauen, war Ihnen trotzdem so mulmig wie mir beim Lesen davon?
Ja,
da
also
plötzlich
der
steht und
ja, total. Also der erste Besuch, ich habe selber auch solche Orte noch nie besucht und bin dann auf einmal zuständig auch für 15 Jugendliche, mit denen wir da stehen. Und alleine als unsere Reiseleiterin schon ihren Regenschirm aufgeschlagen hat, wo eine Deutschlandfahne drauf war und ich mir dachte, ey, okay, wir mit dem Aussehen durch diesen Ort unter dieser Fahne, das kann ja irgendwie spannend werden hier. Mhm. Und das ist ein Ort, der einfach sehr, sehr verstörend ist, der sehr verunsichernd ist. Und einen auch sehr stark mit der eigenen Rolle in Deutschland konfrontiert.
Was tut sich, was tat sich bei solch einem Besuch bei den Jugendlichen? Wurden da laute Stimmen womöglich ganz leise?
Ja, also wir haben ja eine halbjährige Vorbereitung gemacht und da gab es schon sehr viel Zweifel an der eigenen Einstellung. Also wenn dann antisemitische Einstellungen zum Beispiel da waren und an diesem Ort waren sehr viele sehr leise und auch sehr nachdenklich. Und da kriegt man irgendwie auch nochmal sehr stark verbildlich, wie konkret auch diese Vernichtung abgelaufen ist, was ja einen total entsetzt und fassungslos macht. Gleichzeitig aber auch, und das war für uns wirklich nochmal eine ganz andere Erfahrung, haben wir Jugendgruppen aus Israel dort getroffen.
Darauf wollte ich hinaus. Mir wurde nämlich ganz klamm, als ich las, dass bei Ihrem ersten Besuch Ihre Gruppe eben auf eine israelische Jugendgruppe traf. Das war natürlich Zufall, aber ganz besonders eindrücklich, denn Ihre Gruppe selbst, das waren nicht nur Muslime, sondern eben auch noch Palästinenser.
Ja, und wir hatten dann eben auch viele Jugendgruppen aus Israel, die dann auch unsere Jugendgruppe gesehen haben. Und als wir dann in Birkenau an diesen großen israelischen Gruppen vorbeigelaufen sind, war ich schon sehr, sehr angespannt. Weil ich habe gesehen, einige der israelischen Jugendlichen, die gucken alles andere als besonnen zu uns rüber. Und dann habe ich zu meiner Gruppe hingeschaut, die ja auch irgendwie total verstört davon waren, dass auf einmal so viele Israel-Fahnen an diesem Ort waren. Schauen halt auch nicht besonnen zurück und ich dachte die ganze Zeit, boah, lieber Gott, bitte, lass es hier nicht irgendwie gleich zu einer Auseinandersetzung kommen. Wenn wir uns hier gleich mit denen prügeln, boah, dann kann ich mich in Deutschland nie wieder irgendwo blicken lassen. Mhm. Ich hatte so viel Angst und mir gingen die ganze Zeit schon Schlagzeilen durch den Kopf nach dem Motto, Muslime aus Duisburg prügeln sich mit Juden in Auschwitz. Das wäre das Schlimmste gewesen. Und dann gab es aber eine wunderschöne Begegnung mit einer israelischen Frauengruppe, die in der Frauenbaracke mit uns gemeinsam war, die haben einen Kranz niedergelegt, die hatten Fotos von ihren Großmüttern und Müttern da. Und einer unserer Jugendlichen, von den palästinensischen Jugendlichen, geht spontan dorthin und spricht sein Beileid aus. Und dadurch kamen wir mit denen ins Gespräch. Mhm. Und das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und am Ende sagt eine der israelischen Frauen, ja, wenn ihr mal Lust habt, hier ist unsere Adresse. Wenn ihr nach Tel Aviv kommt, ihr seid unsere Gäste.
Leider ist das schwer, sich das in der derzeitigen Situation auch vorzustellen, was Sie berichten und was sehr eindrucksvoll ist und ein Ergebnis einer langen Vorbereitung. Wenn ich mir das heute vorstelle, die Gespräche, die Debatten sowohl über den 7. Oktober als auch über den Gaza-Krieg, da hat sich unendlich viel verändert. Ist das für Sie eine Geschichte wie aus einer vergangenen Zeit oder haben Sie noch so eine Reise relativ kürzlich machen können?
Nee, also die letzte Reise war 2019, die ich gemacht habe und dann habe ich mich auf das Schreiben konzentriert Und ja, im Moment gibt es kaum Räume der Begegnung. Also die Räume werden kleiner und sie werden weniger. Die Menschen ziehen sich, also gerade Minderheiten ziehen sich in ihre eigene Community zurück, weil sie dort Solidarität finden, weil sie dort nicht ihre Identität abgesprochen bekommen und auch keine Gewalt erleben.
Im Moment würde man ihnen wahrscheinlich einen Vogel zeigen für einen solchen Plan, oder?
Absolut, ich glaube schon. Aber es gibt auch, glaube ich, viele, die sagen würden, boah, gerade jetzt sowas zu machen, wäre vielleicht keine schlechte Idee. Und ich merke dann, wenn diese Räume dann auch stattfinden, wie unglaublich empowernd das sein kann.
Zu Gast bei uns ist Burak Yilmaz. Geschichte fängt in der eigenen Familie an, steht auf seiner Homepage, und wir müssen in Bildung investieren. Beides in großen Lettern gleich zur Begrüßung bei Ihnen. Geschieht denn in dieser Hinsicht genug aktuell in Großmarxloh in Duisburg?
Nee, absolut gar nicht. Gerade in den migrantischen Stadtteilen, die ja auch von Armut geprägt sind, gibt es keine Partei, die sich für solche Stadtteile interessiert. Es ist ein Phänomen, mit dem wir seit Jahrzehnten zu kämpfen haben. Es ist eher so, dass man sich selber helfen muss, um irgendwie voranzukommen. Und da merke ich wirklich, ja, das ist etwas, was mich wirklich total wütend macht, obwohl wir schon Strukturen haben, Menschen haben, die in der Community viel Arbeit leisten. Sie werden halt immer noch ignoriert und nicht gesehen und immer noch nicht als Teil der Gesellschaft begriffen.
Fühlen Sie sich alleingelassen, so als Einzelkämpfer in einem abgehängten Viertel? Sie wohnen da ja auch nicht mehr. Sie arbeiten da in Anführungsstrichen nur noch.
Ja, also wenn man in so einem Stadtteil aufwächst, fühlt man sich immer alleine gelassen. Gerade auch von der Politik. Und wenn ich dann halt auch eben merke, also ein klassisches Beispiel ist, beim deutschen Wahlkampf sehen Sie keine deutschen Parteien dort im Stadtteil, aber beim türkischen Wahlkampf sind alle Parteien am Start und versuchen auch Politik für diese Wählergruppe zu machen. Also diese Wählergruppe erscheint in den Wahlprogrammen aller türkischen Parteien in der Türkei, und ich frage mir, wo sind da die deutschen Parteien? Warum verschlafen die dieses Thema so sehr?
Und da wundern sich dann hinterher, dass radikale Minderheiten dann gewählt oder unterstützt werden, ne?
Ja, total. Und man sieht diese Stadtteile halt immer noch nicht. Und ja, dass man da irgendwie sich alleine gelassen fühlt, das ist ein Gefühl, was ich seit meiner Kindheit kenne, ehrlich gesagt. Also ist jetzt kein neues Gefühl. Aber das, was im Moment ist, ist, die Wut ist extrem hoch, die Frustration ist extrem hoch. Und ich mache mir schon Sorgen, wie das Ganze weiterhin aussieht, wenn man weiterhin diese Stadtteile ignoriert.
Es geht Ihnen ja auch um das, ich sag mal, Selbstverständnis von jungen muslimischen Deutschen. Mhm. Und Sie arbeiten da auch viel mit Denkspielen, was gehört zu Deutschland, was nicht. Und dann gibt es plötzlich lange Diskussionen um eine Shisha-Pfeife, um eine Kippa, die dann angesprochen werden. Gehört das zu Deutschland, gehört das nicht zu Deutschland? Wie verlaufen solche Gespräche?
Ja, sehr persönlich, sehr verletzlich auch, also sehr offen, aber auch sehr stärkend. Es geht auch immer wieder darum, über den eigenen Status zu sprechen. Also ich nenne Ihnen ein Beispiel, viele migrantische Jugendliche, mit denen ich jetzt zusammengearbeitet habe, die haben gesagt, boah, irgendwie, wir wollen irgendwie immer dazugehören, und wir wollen auch, dass man uns als Deutsche endlich wahrnimmt. Wir haben alle einen deutschen Pass, wir sind hier geboren, aber seitdem diese Deportationspläne aufgedeckt wurden.
Sie meinen die Gedanken bei dem AfD-Treffen im November, wo man davon sprach, dass man ja migrantische Bevölkerungsgruppen doch aus Deutschland ausweisen sollte.
Genau.
Darauf spielen Sie an, ne?
Ja, und seit dieser Aufdeckung sagen viele, boah, wir leben auf gepackten Koffern. Wenn ich zum Beispiel über Zukunftspläne mit denen rede, dann sagen die alle, ich habe einen Plan B im Kopf. Also ich muss mir darüber Gedanken machen, was ist, wenn meine Zukunft hier nicht gestaltet werden kann? Wo können wir hingehen? Wo können wir uns was aufbauen? Und das ist halt etwas, was mich dann wiederum selber sehr verletzt, weil das ist die vierte Generation, und auch die vierte Generation ist mit den Fragen konfrontiert, mit der schon die erste, zweite und dritte Generation konfrontiert war.
Und Marxloh wäre schlicht leer, oder? Wenn man es einmal im Denkspiel sich vorstellt.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Und nicht nur Marxloh, sondern Deutschland wäre leer.
Das ist Ihnen natürlich noch wichtiger. Immer wieder schrammt das ja auch mit Ihrer eigenen migrantischen Herkunft zusammen. Ich gebe mal ein Beispiel. Ich hoffe, dass das stimmt, habe ich nur gelesen. Burak Yilmaz muss ohne erkennbaren Grund seinen Pass zeigen bei einer Kontrolle. Wird gefragt, ob er denn eigentlich öfter mit der Polizei zu tun hat, und kann dann antworten, ja, also an der Polizeihochschule halte ich manchmal Vorträge über meine sozialpädagogische Arbeit mit Migranten. Ist das wirklich passiert?
Ja, das ist beim Evangelischen Kirchentag in Dortmund passiert. Das war so paradox. Ich habe einen Vortrag gehalten über strukturellen Rassismus in Deutschland und eine halbe Stunde nach dem Vortrag auf dem Gelände des Evangelischen Kirchentages erlebe ich dieses Racial Profiling von der Polizei und dann kommt die Frage, haben Sie schon mal was mit der Polizei zu tun gehabt? Und ich sage, ja, jede Woche. Ich bin da Dozent an der Polizeihochschule in Duisburg.
Das kann man echt nicht mehr erfinden. Wie haben die denn geguckt bei der Antwort?
Also die haben wirklich, die waren am Anfang sehr dominant, so wie ich das von vielen anderen Racial Profilings kenne, aber dann, nachdem ich gesagt habe, ich bin Dozent an der Polizeihochschule, hat sich deren Körpersprache verändert, also die sind schon fast unterwürfig geworden und haben gefragt, oh, sind Sie auch hier in Dortmund? Also so nach dem Motto, verpetzen Sie uns? Und ich direkt gesagt habe, nee, keine Angst, ich werde hier niemanden verpetzen, aber das, was Sie hier machen, ist nicht in Ordnung und Teil meines Unterrichtes bei der Polizeihochschule.
Drehen wir es nochmal zur anderen Seite rum, auch da zu den Extremen. Erreichen Sie eigentlich auch, Herr Yilmaz, erreichen Sie auch Jugendliche, die wirklich, ich sag mal, beinhart islamistisch indoktriniert sind? Die gibt's ja auch. In manchen Koranschulen passiert sowas. Im Iran ist Antisemitismus Staatsdoktrin. Oder erreichen Sie dann doch wieder nur diejenigen, die, ich sag mal, von vornherein liberaler, offener gestimmt sind? Was meinen Sie?
Nee, also ich habe schon sehr, sehr häufig mit islamistisch sozialisierten Jugendlichen gearbeitet. Darüber schreibe ich ja auch viel in meinem Buch, was da in den Familien abgeht, was da für Denkmuster an die Kinder weitergegeben werden, aber auch, wie man mit diesen Familien und mit den Eltern arbeiten kann.
Aber wie kommt man daran?
Ich glaube, man kommt daran, indem man die Menschen auch ernst nimmt, indem man gewisse Aussagen nicht irgendwie verharmlost, indem man auch Islamismus als ein ernsthaftes Phänomen begreift, was in Deutschland stattfindet. Gerade im Ruhrgebiet, wo sich nicht nur Islamisten, sondern auch türkische Rechtsextreme sehr breit gemacht haben und leider auch ganz gute Kontakte in die Politik haben, in die deutschen Parteien. Und da geht es halt eben darum, einfach Strukturen aufzubauen, Vertrauen zu den Eltern aufzubauen. Also ich hatte Eltern gehabt, die am Anfang natürlich total dagegen waren und nichts mit mir zu tun haben wollten. Aber ich habe den Zugang, dass ich halt eben auch aus diesem Milieu komme und aus dieser Community und dann zu denen zum Beispiel sagen kann, passen Sie mal auf, vielleicht sind Sie inhaltlich nicht mit mir d'accord. Aber ich gebe Ihnen ein Versprechen, wenn Ihr Kind bei mir im Projekt ist, dann wird der bessere Noten haben. Mhm. Dann wird der auf dem Zeugnis bei Geschichte und Politik und Deutsch keine 5 stehen haben, sondern eine 2. Und dieses Versprechen gebe ich denen und das Versprechen halte ich auch ein.
Ja. Letztlich geht es wohl nur über das, was die große Margot Friedländer neulich wieder sagte, nämlich schlicht seid Menschen, oder?
Ich würde nicht sagen, seid Menschen, seid antifaschistisch. Das ist mein Ansatz. Gerade als jemand, der häufig sein Menschsein abgesprochen bekommen hat, aufgrund seiner Herkunft.
Ach so, aber dass Sie das so formuliert haben, Margot Friedländer als Jüdin, das ist Ihnen, das verstehen Sie wahrscheinlich.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich würde das nochmal mit seid antifaschistisch kombinieren, weil das klingt ein bisschen proaktiv.
Es ist Ihre Haltung, alles genau. Klar. Burak Yilmaz hat für seine Arbeit mit migrantischen Jugendlichen, die ihn unter anderem mit muslimischen Gruppen nach Auschwitz führte. Dafür hat er den Bundesverdienstorden erhalten. Herr Yilmaz, wie stolz waren denn die Eltern?
Die Eltern und vor allem die Großeltern, die waren natürlich super stolz. Also ich kann mich an meinen Opa erinnern, der hat das Bundesverdienstkreuz neben seinen ersten Gastarbeiterausweis hingelegt, hat ein Foto gemacht und an alle in der Familie bei WhatsApp geschickt. Die waren sowas von stolz und das war einfach auch für die eine total schöne Anerkennung. Also die haben sich eigentlich noch mehr gefreut als ich.
Ja, beziehungsreiche Kombi, nicht? Das neben den Gastarbeiterbrief zu hängen.
Ja, und ich glaube halt auch, es hat auch für sie eine ganz wunderbare Bedeutung. Also ich habe danach auch gerade aus der Community extrem viel Zuspruch bekommen und das hat sich schon verändert nach dem Bundesverdienstkreuz.
Da wollte ich gerne einhaken, das hat sich verändert, denn wir wollen nicht verschweigen, dass Sie vorher ja durchaus Widerstand erlebt haben, auch in der eigenen, der muslimischen Community. Das waren Sie so der Verräter, bis hin zu Sprüchen, ich sorge dafür, dass du keine ordentliche türkische Frau kriegst. Also es gab durchaus Widerstand, das war nicht Friede, Freude, Eierkuchen im eigenen Bereich, oder?
Nee, die ersten Jahre waren die Hölle. Also dieses Beispiel, was Sie genannt haben, das hat so ein älterer türkischer Mann, den ich überhaupt nicht kenne, zu mir gesagt. Der meinte, ich weiß, was du für eine Arbeit machst und ich werde dafür sorgen, dass dein Ruf ruiniert wird. Dann kannst du nie wieder eine türkische Frau heiraten. Und das sind Sachen, die nehme ich halt tot ernst. Ne? Und wenn so wildfremde Leute auf einen zukommen und einen fertig machen oder fertig machen wollen, dann hat man halt Angst. Und es gibt leider in der muslimischen Community auch eine Logik, nämlich in Bezug auf Antisemitismus, dass viele denken, die Arbeit gegen Antisemitismus bedeutet, bedingungslos pro-israelisch und gegen Palästinenser zu sein. Also diese Logik, die möchte ich ja aufbrechen, weil es mir eben darum geht, dass man solidarisch mit allen zivilen Opfern sein kann und dass sie dann halt eben durch diesen Orden, wo ich dann auch irgendwie in vielen türkischen Medien auf einmal stattgefunden habe, dass viele Menschen auf mich zugekommen sind, gesagt haben, ey, wir haben im Stadtteil gesehen, dass du Werbung in Spielhallen gemacht hast, bei McDonald's um Jugendliche geworben hast und dich hat vor 10 Jahren keiner ernst genommen, aber du hast halt nicht aufgegeben.
Zugleich war das ja auch ein bezeichnender Tag. Sie haben die Gegensätze ja auch an diesem Tag, an dem Sie ausgezeichnet wurden, erlebt. Also morgens kriegten Sie diesen Verdienstorden, abends wollten Sie im Club feiern, hat aber nicht geklappt.
Ja, weil der Türsteher gesagt hat, also wir haben den Türsteher unsere deutschen Ausweise gezeigt und der Türsteher sagt, heute Abend keine Ausländer.
So eng hängt es immer noch zusammen. Ne?
Ja, und ich denke mir, das ist so also das ist leider zwei Seiten derselben Medaille. Auf der einen Seite eine symbolische Anerkennung und auf der anderen Seite gleichzeitig eine weitergehende Diskriminierung, wo ich mir dann so denke, boah, ich war vor kurzem noch beim Bundespräsidenten, der hat mich in sein Schloss eingeladen und hat mir das Ding da gegeben und jetzt komme ich im Club nicht rein. Es ist halt einfach, ja, das ist genauso diese Zerrissenheit und bringt auch leider diese Beziehung, die ich zu diesem Land habe, sehr, sehr gut auf den Punkt.
Sie gelten, Herr Yilmaz, und einmal benutze ich absichtlich dieses böse Wort, vielen natürlich auch als Vorzeigetürke, auch wenn Sie natürlich Deutscher sind. Sie haben es geschafft, sich aus schlechten Startbedingungen zu befreien, mit viel Arbeit, mit viel Fleiß, Chapeau. Aber es muss Sie doch als Sozialarbeiter und als Pädagoge wahnsinnig machen, dass es immer noch so schwer ist, dass die nach Ihnen kommen, Sie sind jetzt 36, 37, dass die im Grunde immer noch fast die gleichen Probleme haben wie Ihre Generation.
Ja, und ich glaube, es geht auch darum, vielleicht diese ganzen Narrative um die eigene Biografie in Bezug auf Erfolgsgeschichte in Anführungsstrichen zu brechen. Weil ich mit Erfolgsgeschichte, also auch dieses Wort, was ich immer wieder höre, das stellt Dinge in den Schatten, über die wir reden müssen. Zum Beispiel über Armut, zum Beispiel darüber, dass man es nicht mit Fleiß und Arbeit schaffen kann, sondern man muss eine ordentliche Portion Glück haben. Und ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben.
Die gute Deutschnote und das sollte doch nur für die Hauptschule reichen, wenn die Mama nicht gewesen wäre.
Vielleicht. Und wenn ich nicht den Schulleiter auf dem Gymnasium gehabt hätte, der zu mir gesagt hat, ich will dich auf meinem Gymnasium haben. Mhm. Also es gab Menschen, die sich für mich eingesetzt haben, aber es darf ja nicht sein, dass sowas an Glück hängt. Also dass das irgendwie so wie russisch Roulette ist. Je nachdem, wo die Kugel da landet, bin ich entweder drin oder draußen in der Gesellschaft.
Was wäre denn, wenn wir in Ihren Umkreis schauen, in Duisburg-Marxloh, was wäre denn wichtig, was müsste aus Ihrer Sicht dort vor allem geschehen? Sie machen ja schon allerhand, aber Sie sind einer.
Also es geht darum, dass man Armut nicht mit Bildung, sondern mit Geld bekämpft. Wir brauchen ganz viel Geld in Marxloh. Wir brauchen Strukturen, wir brauchen Arbeit, wir brauchen Jobs, wir brauchen Zugang zu Bildung, wir brauchen neue Wohnungen.
Aber geht das konkreter? Wenn wir uns einen Haufen Geld in Marxloh auf dem Spielplatz vorstellen, einen ganzen Hügel voll Geld, ist ja auch nichts passiert.
Doch, ich denke schon. Also wenn ich vergleiche die Spielplätze in Marxloh, ja, die das letzte Mal vor 30 Jahren irgendwie saniert wurden und die Spielplätze im Duisburger Süden, die jedes Jahr saniert werden, wo halt die Wohlhabenden wohnen, da fängt das schon damit an, dass man genau solche Dinge halt irgendwie gerechter verteilt einfach.
So klein fängt's an.
Ja, total. Ja. Und zwischen diesen Orten liegen einfach 7-8 Kilometer. Ja, und das sind völlig zwei unterschiedliche Welten. Und es geht aber auch darum, das ist mir auch nochmal wichtig, es geht auch darum, dass man, auch wenn wir politisch über das Thema Migration sprechen, dass andere Parteien nicht denken sollten, wir bekämpfen die AfD, indem wir selber zur AfD werden. Da würde ich mir wünschen, dass man eine ganz klare Haltung gegen rechts zeigt, dass man sich wirklich entscheidet, progressive Migrationspolitik zu machen. Und anstatt sich an den Ängsten der AfD-Wähler zu orientieren, orientiert euch doch mal bitte an den Ängsten der Sinti und Roma, der jüdischen Community, der muslimischen Community. Das sind die Ängste im Moment, die zentral im Fokus der Debatte stellen sollten.
Nun gab es ja in den letzten Wochen nach langem Schweigen endlich die berühmte schweigende Mehrheit, die mobil gemacht hat mit großen Demonstrationen gegen Antisemitismus, gegen rechts. Demonstrationen, die auch nicht herbeigeschrieben waren von Journalisten oder von der Politik initiiert, die wirklich aus der Mitte kamen. Mir hat das Mut gemacht, Ihnen auch?
Ja, ich finde diese Bilder von Menschenmassen, die für Menschenrechte und gegen Rechtsextremismus, gegen rechts auf die Straße gehen, das ist sehr ermutigend. Ich habe mich jahrelang gefragt, wo ist die deutsche Mehrheitsgesellschaft? Warum schweigen die? Warum zeigen die nicht ihr Gesicht? Wann gehen die endlich auf die Straße? Und dass das jetzt passiert, das finde ich super wichtig. Gleichzeitig ist es aber auch wichtig, diese Demonstration inklusiv zu gestalten. Diese Demos so zu gestalten, dass eben genau diese Ängste der vulnerablen Minderheiten auch im Zentrum stehen. Und vor allen Dingen, dass wir nicht nur die Massen mobilisieren, sondern sie auch politisieren. Und dass die Menschen nach diesen Demos sich miteinander vernetzen und sich die Frage stellen, was kann ich persönlich in meinem Leben verändern, wenn es um diese Themen geht.
Wichtig wäre wohl auch, dass alle, die demonstriert haben, die leidenschaftlich demonstriert haben, wirklich wählen gehen. Und zwar demokratische Parteien, egal wo sie stehen, in ihrer eigenen Meinung, dass sie einfach wählen gehen. Und das machen ja viele auch nicht. Das würde mich ja schon mal freuen.
Ja, also wählen gehen ist eine Sache, aber ich finde auch gerade im Alltag, diese Haltung täglich zu zeigen, wenn zum Beispiel der Onkel bei der Familienfeier irgendwelche Parolen gegen Geflüchtete raushaut, wenn die Tante beim Familienfest antisemitische Verschwörungsmythen verbreitet, dass man da eingreift, dass man zivilcouragiert handelt, dass man das nicht stehen lässt und dann auch noch aktiv sich überlegt, wie kann ich in meinem Leben eben dieses Denken verbreiten. Und da geht es dann auch zum Beispiel darum, dass man sich engagieren kann, dass man vielleicht auch Leute supporten kann, wenn man keine Zeit hat oder sonst wie, die halt diese Arbeit machen. Also, dass man sich täglich mit diesen Phänomenen beschäftigt.
Burak Yılmaz, frisch gestrichen, malen Sie noch Kulissen? Spielen Sie noch Theater?
Ja, ich habe im Moment eine neue Theatergruppe in Duisburg-Marxloh und die Arbeit mit dieser Gruppe macht mir einfach riesengroßen Spaß. Die sind zwischen 14 und 15. Alle sehr unterschiedlich, sehr individuell. Es kommen sehr viele Gespräche über Politik, über den Nahostkonflikt, über Antisemitismus, über den Umgang mit Rechtsextremismus in Deutschland. Also man hat wirklich so tolle Gespräche mit diesen Jugendlichen und gerade im Theaterspielen kann man auch nochmal viele unsichtbare Perspektiven auf die Bühne bringen. Und das macht mir im Moment sehr, sehr viel Spaß. Also ich habe so ein Zitat von einem Mädchen im Kopf, die bei uns in der Gruppe ist, die meinte, schon nach wenigen Wochen, du, weißt du was, ich habe mich immer daran orientiert, was denken die anderen über mich, was sagen die anderen über mich. Aber jetzt habe ich verstanden, ich muss auf mich selber hören und auf meine innere Stimme hören. Mhm. Und das war ein Zitat, was ich sehr, sehr schön fand.
Ich wünsche Ihnen viel Kraft dafür. Das ist eine wichtige Arbeit in noch schwieriger gewordenen Zeiten. Alles Gute für Sie.
Danke.
Burak Yılmaz war das. Und das Buch möchte ich nochmal nennen. Ehrensache, Kämpfen gegen Judenhass. Das ist bei Surkamp Nova erschienen. Vielen Dank fürs Gespräch. Alles
Danke.
Gute.
Tschüss.